Sprecher zu sein, weil das gibt dann sonst Rückkopplung. Also wenn jemand bei der Predigt einschläft und ich sehe das, dann sage ich euch gleich, ich gehe nach links, ja? Dann piept das ganz fürchterlich. So, das Ding ist hier für Hobbits eingestellt. Falls sich irgendjemand gerade gefragt haben sollte, warum ich die ganze Zeit auf meinem Handy rumgehackt habe während der Predigt, ich habe nicht getwittert, ich heiße nicht Donald Trump, sondern ich kann mir einfach nicht merken, wenn Gott mir mehr als einen Eindruck schenkt jetzt, und ich muss mir das irgendwo notieren. Ich habe einige Sachen gehört und Eindrücke, die ich gerne weitergeben möchte, bevor ich mit der Predigt starte. Ich habe am Anfang jemanden gesehen, jemand ist hier, der du versuchst, so mit einem Brecheisen durch so eine Tür in Gottes Thronsaal zu kommen. Du willst da auf Krampf unbedingt rein, du willst irgendwas von Gott hören, du willst ihm begegnen und du mühst dich ab, sieht unglaublich anstrengend aus. Und das ist so eine kleine Tür, die aussieht, als wenn sie ewig nicht benutzt wurde. Und du merkst es nicht, dass neben dir die große Tür des Thronsaals aufgeht und Jesus hinter dich tritt, die auf die Schulter fasst, sagt, du, warum machst du dir die Mühe? Komm doch rein, ich bin immer da. Und das war dieser Appell, hör auf mit deiner menschlichen Anstrengung auf Krampf, Gott begegnen zu wollen. Er ist da, er wartet einfach auf dich und du kannst dich darauf verlassen, dass du einfach zu ihm kommen kannst. Du musst nicht versuchen, auf Krampf irgendwas zu reißen und den Thronsaal aufzubrechen. Dann hatte ich das Empfinden, jemand ist hier, du hast häufig auf der rechten Hälfte Kopfschmerzen. Das fühlt sich für dich an, wie wenn die rechte Hälfte deines Kopfes in so einem Schraubstock ist. Wenn solche Eindrücke kommen, dann sind sie nicht nur zur Information, sondern dann will Gott was damit machen. Lass doch hinterher gerne für dich beten, wenn dich das betrifft. Ich glaube, Gott möchte was tun. Jemand anders ist hier. Ich denke, du wirst wissen, wenn du es bist, du hast das Gefühl, du wurdest dein Leben lang immer nur in den Hintern getreten. Ein Tritt nach dem anderen, von solange du dich erinnern kannst. Und du fühlst dich minderwertig, wie jemand, den man einfach nur so in die Ecke tritt. Aber du zeigst das nicht, wie du dich wirklich fühlst, denn als Christ darfst du ja nicht so schlecht drauf sein. Du trägst eine Maske. Und das kostet, diese Maske aufrecht zu erhalten, kostet dich unheimlich viel Kraft. Das macht dir sehr, sehr viel Mühe. Und mein Eindruck ist, Jesus war die ganze Zeit dabei. Er sieht dein Leben. Und gab es eine Situation, wo du wieder so einen Tritt empfunden hast, und du kniest und weinst, weil das war echt blöd und es hört weh. Und Jesus kniet neben dir und trauert mit dir, aber er nimmt dir auch die Maske ab und sagt, du kannst so sein, wie du bist. Du bist nicht minderwertig, du darfst echt sein, du musst nichts vorspielen, du bist mein geliebtes Königskind. Und wenn du merkst, du bist das, dann nimm das als eine Verheißung, dass Gott da Heilung reinbringen möchte, in diese Situation, in diese Grundhaltung in deinem Leben. Und ich noch ein Wort, Herzrhythmusstörung. Wenn irgendjemand das betrifft, lass für dich beten. Bin selber überrascht, das war echt viel heute. Ich glaube, vielleicht ist jemand hier, du stehst vor einer schweren Entscheidung. Und du fragst Gott nach Wegweisung und das nicht erst seit gestern, sondern schon länger. Und du fragst, Gott, wie geht's weiter? Nur, das Ding ist, du hörst nichts. Du fragst Gott, Mensch, ich muss doch wissen, wo es lang geht. Du hörst nichts und fragst dich schon, warum Gott nicht antwortet. Und ich habe das Empfinden, wenn Gott sagt, hab Geduld, ich bin im Hintergrund längst an der Arbeit und längst dabei, was zu tun. Und schon bald wirst du die Lösung sehen und wirst sehen, wo es lang gehen soll. Und ein letztes, ganz selten, ich habe nur einen geplatzten Reifen gesehen und habe gefragt, Gott, was willst du damit sagen? Und ich hatte das Empfinden, hier ist jemand, der gut unterwegs war, so richtig Fahrt im Leben drauf hatte. Und es gab eine Situation, ich weiß nicht welche, die war für dich, für den, dein Vorwärtskommen wie so ein geplatzter Reifen. Da geht nichts. Kann man auch nicht fahren mit einem geplatzten Reifen. Zumindest nicht so wirklich. Und du willst versuchen, diesen Reifen zu wechseln, aber dein Wagenheber ist kaputt. Du kriegst ihn nicht gewechselt. Und ich habe gefragt, was willst du damit sagen? Wie ist die Auslegung? Und ich habe das Empfinden, du versuchst mit menschlichen Mitteln dich wieder zum Fahren zu kriegen, wieder vorwärts zu kommen. Aber versuch das Problem nicht damit zu lösen, weil der Wagenheber ist kaputt. Jesus kommt mit seinem Wagenheber. Er kommt und bringt die Situation für dich in Ordnung. Du wirst Klarheit kriegen. Er wird dich wieder in Fahrt bringen. Soweit erstmal. Nehmt das mit, wenn es für euch ist. Und wer darüber das Bedürfnis hat, hinterher noch kurz zu sprechen. Im kleinen Moment bin ich nach der Predigt auch noch da, obwohl meine Familie ganz dringend das Auto braucht hinterher. Also. Da wir gestern ja ein Prophetieseminar haben, ist es sehr nachvollziehbar und logisch, dass die Predigt auch zu dem Thema geht. Und mir ist mal ein Witz untergekommen. Treffen sich zwei Propheten. Sagt der eine zum anderen, dir geht's gut. Wie geht's mir? So. Predigtvers steht, oder die Predigtverse, 1. Korinther 14, Vers 1 bis 6. Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht ihn. Vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Ganz positiv nebenbei gesagt. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich wollte, dass ihr alle in Zungen reden könntet, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch reden könntet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet, es sei denn, er legt es auch aus, damit die Gemeinde dadurch erbaut werde. Nun aber, liebe Brüder, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde es euch nutzen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? Paulus macht hier sozusagen regelrecht eine Marketingveranstaltung auf Neudeutsch. Sagt so, ich möchte Werbung machen dafür, dass ihr euch ausstreckt nach der prophetischen Gabe. Und wenn wir ehrlich sind zu uns und unseren Gemeinden, dann kratzen wir in Deutschland, was das Prophetische anbelangt, sehr an der Oberfläche. Da geht viel mehr. Ich träume davon, dass wir eine Qualität von prophetischer Rede haben, die dahin geht, dass wir, jetzt kommt wieder das Beispiel, dass die Leute aus Lauenburg hier im Christushaus von mir schon so kennen, das berühmte bei Aldi an der Kasse stehen und wir kriegen einen prophetischen Eindruck für die Person vor uns und wir haben auch sogar den Mut, den auszusprechen und die Person sagt, woher weißt du das? Dann hast du den Aufhänger schlechthin, um diesen Menschen das Evangelium zu verkünden. Das ist etwas, wovon ich träume. Ich träume davon, dass wir einen prophetischen Eindruck aussprechen und jemand, der hartnäckig drauf beharrt, dass es Gott nicht gibt, mit dem brauchst du hinterher nicht mehr drüber diskutieren. Du brauchst mit ihm nur noch reden, wie lerne ich diesen Gott kennen? Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir die prophetische Rede in unseren Gemeinden nicht nur ein bisschen haben, sondern im Überfluss. Und auch ich kann für mich sagen, ich kratze nur an der Oberfläche. Ich sehne mich nach einer tiefen Dimension prophetischer Rede, die ganz anders ist. Ganz anders. Wo Menschen wirklich in Beziehung durch das, was ich von Gott empfange und weitergebe, in Beziehung mit Jesus kommen. Das habe ich gestern beim Seminar gesagt. Prophetie ist ein Werkzeug, das Gott uns gibt aus einem ganz bestimmten Zweck, weil er Beziehung will. Beziehung zu uns und Beziehung zu den Menschen, die dieses prophetische Wort bekommen sollen. Er sehnt sich nach Beziehung. Das ist der Hauptzweck von Prophetie. Beziehung zu bauen zwischen Menschen und Gott. Denken wir manchmal, wenn wir an Propheten denken, meistens an Leute wie Jesaja mit seiner Messias-Prophezeiung, an Jeremia, an Elia, wie er betet und es regnet 3 Jahre nicht, Hesekiel mit seinen großartigen Prophetien über Israel, das zum Leben erweckt wird, Daniel mit seiner Prophezeiung über die Weltreiche. Und ich muss feststellen, und das wisst ihr auch, wenn ihr ins Alte Testament kommt, guckt, jedes Wort, was diese Leute gesagt haben, war Gottes Wort. Etliche dieser Prophezeiungen haben sich bereits erfüllt, die anderen werden es noch. Ich möchte nebenbei aber mit einem ganz kleinen Irrtum, vielleicht ist es auch gar nicht so klein, mit einem Irrtum aufräumen, wo ich den Eindruck habe, dass er bei uns in Gemeinden manchmal vorherrscht, nämlich, dass es eigentlich keinen wirklichen Unterschied gibt zwischen alttestamentlicher und neutestamentlicher Prophetie. Ohne irgendwelchen Gemeinden zu nahe treten zu wollen, kommen doch manchmal Sachen, da haut jemand eine Prophetie raus, die erweist sich als irgendwie, naja, so kommt aber nicht wirklich rüber oder erfüllt sich nicht, dann wird man darauf angesprochen, derjenige sagt, taste den Gesalbten des Herrn nicht an. Ja? Wo ich denke, ja, hallo? Hallo? Es gibt einen signifikanten Unterschied zwischen alttestamentlicher und neutestamentlicher Prophetie. Den kann man ganz simpel auf einen Punkt bringen. Alttestamentliche Prophetie ist zu 100% Gottes Wort. Warum? Sonst hätte man das ja gar nicht aufgeschrieben. Dann wäre es gar nicht im Kanon des Alten Testaments gelandet. Es ist zu 100% Gottes Wort. Und einen alttestamentlichen Propheten konnte man als echt erkennen, woran seine Voraussagen trafen zu 100% bis ins letzte Detail ein und waren zu 100% bis ins letzte Detail richtig. Daran wurden alttestamentliche Propheten gemessen. Im Neuen Testament haben wir die Apostel und die Evangelisten, das sind diejenigen, deren Worte 100% mit göttlicher Autorität aufgeladen waren, so dass sie quasi in der Bibel stehen. Wenn wir alttestamentliche Propheten wären oder die Qualität genauso wäre, dann müsste man ja nach jedem Gottesdienst die Prophetien aufschreiben und in die Bibel setzen. Ich mach euch mal ein kleines Beispiel. Wer von euch kennt Agabus? Ich sehe ratlose Gesichter bei einigen. Agabus kommt in der Apostelgeschichte vor. 21 Vers 8, da sind Paulus mit seinen Leuten unterwegs und ich lese das mal vor, des anderen Tages zogen wir aus, die wir um Paulus waren und kamen nach Caesarea und gingen in das Haus Philippus des Evangelisten, der einer der 7 war und blieben bei ihm. Der hatte 4 Töchter, die waren Jungfrauen und Weissagten. Und als wir mehrere Tage da blieben, reiste herab ein Prophet aus Judäa mit Namen Agabus und kam zu uns. Der nahm den Gürtel des Paulus, band sich die Hände und Füße und sprach: Das sagt der Heilige Geist. Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden binden in Jerusalem und überantworten in der Heiden Hände. Als wir aber solches hörten, baten wir und dieselben, die am selben Ort waren, dass er nicht hinauf nach Jerusalem zöge. Agabus wird hier von Lukas, von dem wir ja wissen, dass seine Worte göttliche Autorität haben, 100% als Prophet beschrieben. Es ist also kein Zweifel, dass er einer ist. Aber im Sinne eines alttestamentlichen Propheten würde er durchfallen. Warum? Weil seine Prophetie eben nicht bis ins letzte Detail 100% richtig war. Der Inhalt war richtig. Die Details waren anders. Paulus wurde in Jerusalem eben nicht von den Juden gefangen genommen und in die Hände der Römer überantwortet. Vielmehr wurde er so hart bedrängt, weil er angeblich in den Tempel Griechen eingeschleust hätte, was ja nun gar nicht geht, aus jüdischer Sicht. Und er wurde von den Römern quasi in Schutzhaft genommen, damit er nicht umgebracht wird. Sie schützen einen römischen Bürger. Nichts mit geknebelt, gefesselt, in die Hände der Heiden überantwortet, sondern von den Römern aus den Händen der Juden in Schutzhaft genommen, damit sie ihn nicht umbringen. Trotzdem war Agabus ein Prophet. Und daran sieht man ein bisschen den Unterschied. Neutestamentliche Prophetie läuft grundsätzlich anders. Ein Theologieprofessor, den ich persönlich sehr schätze, Wayne Grudem, sagt darüber, es ist ein amerikanischer gläubiger Theologieprofessor, er definiert prophetische Rede im Neuen Testament sinngemäß so: Prophetisches Reden ist Aussprechen menschlicher Worte, mit denen man etwas ausdrückt, was Gott in Erinnerung ruft oder eingibt. Soll heißen, Gott zeigt uns was und wir geben es in unseren Worten weiter. Und es geht durch unseren menschlichen Filter. Das geht immer durch unseren menschlichen Filter. Das ist schon ganz leicht daran zu sehen. In meiner alten Gemeinde, da gab es ein Unikum. Ein Mensch, den ich sehr schätze, der eine starke prophetische Begabung hatte. Aber seine Bilder und Eindrücke hatten fast immer irgendwas mit See oder Schifffahrt oder Schiffen zu tun. Gott hat das benutzt, um die Botschaft zu transportieren. Warum Schiffe? Denn man war Schiffsmakler von Beruf. Der menschliche Filter. Er benutzt unsere Persönlichkeit und unser Wesen. Und wir bringen es auf unsere Art und Weise rüber. Da sind natürlich Irrtümer, Kleinigkeiten und Fehler vorprogrammiert. Die Frau von meinem alten Pastor Wolfram Kopfermann liebt Blumen über alles. Ihre Eindrücke, die sie bekommen hat für Menschen, waren extrem stark, klar und scharf, aber es hatte viel mit Garten und Blumen zu tun. Weil Gott unsere Persönlichkeit schätzt und gebraucht. Und es liebt, unser Wesen dafür zu benutzen. Freut sich über unsere Individualität. Nun ist es so, als kleiner Hinweis, wir haben das ja so oft, dass wir Bilder kriegen. Ja? Einfach ein Bild so. Aber das Bild an sich ist die Information, nicht die Botschaft. Ich sag warum. Ein Beispiel. Ein frei ausgedachtes und ein zweites aus der Bibel. Nehmen wir mal an, es stellt sich jemand hin und hat eine Prophetie und sagt, ich habe das Bild von einem beeindruckenden Gewitter gesehen, das aufzog. Das war so ein starkes Gewitter mit viel Blitz und Donner. Sagt es, geht ab. Sagt nichts weiter dazu. Dann wird der eine sagen, oh Mann, ich muss meine Gartenmöbel reinstellen und dafür sorgen, dass mir mein Gemüse nicht kaputt geht, wenn es denn jetzt noch anfängt zu hageln, womöglich. Ein zweiter sagt, oh ja, Gott kommt mit seiner Kraft. Endlich. Und ein dritter wird sagen, es wird ja auch Zeit, dass Gott mit seinem Gericht über diese Gemeinde kommt. Warum? Ein Bild? Es ist nicht klar. Es ist interpretierbar. Und wenn wir es so hinstellen, dann wird es auch interpretiert. Jeder nach seinem Gutdünken. Deswegen ist es wichtig, dass wir sagen, Gott, gib mir die Auslegung für das, was ich gesehen habe. Ein zweites Beispiel, wo ich wetten könnte, wenn jemand von uns dieses Bild kriegt, würde er vielleicht wirklich richtig schön reinfallen, so wie ich das gleich mal als Beispiel gibt. Dies zeigte mir, das kommt aus Amos 8, dies zeigte mir Gott der Herr in einer Vision. Ich sah einen Korb mit reifem Obst. Und so eine logische Interpretation, eine menschlich nachvollziehbare Interpretation, wenn man einen Korb mit reifem Obst sieht, das wird man ja denken, Mensch, steht für Segen, der steht für Fülle. Mann, und so ein reifes Obst ist richtig lecker. Das steht für Überfluss, das steht für Gott will mir was Gutes schenken. Jetzt wird's interessant. Und Gott fragte, was siehst du, Amos? Ich antwortete, ein Korb mit reifem Obst. Da sagte der Herr zu mir, mein Volk Israel ist reif für das Ende. Ich verschone es nicht noch einmal. So viel zu Bildern und ihren Interpretationsmöglichkeiten. Deswegen ist es ganz wichtig, und ich merke das immer wieder, dass wenn man irgendwo mal zu Gast in anderen Gemeinden ist, einfach irgendwo sich hinsetzt und es kommen häufig starke prophetische Eindrücke und Bilder, aber es wird ganz häufig, erlebe ich auch, dass nicht ausgelegt wird. So, und dann lässt man denjenigen stehen mit diesem Bild und denkt, der muss dann sich selber zusammenreimen, vielleicht weiß er auch, was das heißt und spricht ihm unmittelbar in die Seele, vielleicht weiß er es auch nicht. Deswegen plädiere ich immer dafür, Leute, wenn ihr ein Bild kriegt, also bei Bibelversen ist es ja eine andere Geschichte. Ja? Das ist relativ offensichtlich, wenn man einen Bibelvers zugesprochen bekommt, da weiß derjenige schon, was er damit anfangen kann. Oder kann darüber beten und weiß damit, was er was anfangen kann. Aber wenn du ein Bild kriegst, dann gib nicht nur die Information weiter. Dann frag Gott, was willst du damit sagen? Was ist das, was du da mit rüberbringen willst? Und daran wird deutlich, sich nach der prophetischen Gabe auszustrecken, ist das eine. Das andere ist, dass man diese Gabe trainieren kann und trainieren muss. Wenn ihr Eindrücke von Gott bekommt, und jeder von euch kann das, denn es heißt ja in Johannes 10, Vers 27, wenn ich mich jetzt nicht irre, meine Schafe hören meine Stimme. Jeder von uns kann Gottes Reden hören, auch Gottes Reden für andere. Manche benutzt Gott eben öfter dafür, aber jeder von uns kann grundsätzlich prophetisch hören. Ja? Und dann ist es wichtig, dass man diese Gabe trainiert. Dass man wirklich gute Lehre dazu kriegt und dass man sie trainiert, dass man mit jemand anders und mehreren anderen zusammen sich gegenseitig Feedback geben kann, zum Beispiel, und übt. Wir haben das in Lüneburg gemacht, eine Zeit lang prophetische Trainingsabende, und dann haben wir wirklich immer wieder gesagt, Mensch, und jetzt streck dich aus nach der Auslegung. Frag, was will Gott damit sagen? Oder einfach so, Mensch, hör doch noch mal genau hin. Also das war zu sehen, es war wirklich eine Entwicklung zu sehen. Von am Anfang kamen meistens kleine Bilder, Eindrücke bis zum Ende hin, wo es immer konkreter wurde, je länger man geübt hat, auf Gottes Reden zu hören. Und bis zu einem gewissen Grad können wir auch unseren menschlichen Filter dabei reduzieren. Wir können ihn nie ganz ausschalten. Aber wir können ihn reduzieren. Was mir auch manchmal so ein bisschen Kummer macht, wenn ich mich mal in anderen Gemeinden umhöre, denkt jetzt nicht, ich will jetzt schlecht über andere Gemeinden reden, es ist einfach persönliches Erleben. Da kommen mal Eindrücke wie, da hinten in der Reihe sitzt jemand, ich gucke ihn nicht genau an, du lebst in Sünde, kehr um. Wir geben grundsätzlich ermutigende und positive Eindrücke weiter. Keine Verurteilung. Gott zerrt niemand ans Licht, um ihn bloßzustellen. Also tun wir das auch nicht. Nun kann es trotzdem sein, dass wenn du mit dieser Gabe unterwegs bist, dass du siehst, jemand lebt in Sünde. Auch dann kann man das rüberbringen, ermutigend und positiv. Und sagen, hier ist jemand, was weiß ich, nehmen wir mal das Beispiel Ehebruch. Du lebst in Ehebruch. Du weißt das. Du weißt, dass es nicht richtig ist. Und ich habe das Empfinden, Gott möchte, dass du umkehrst, weil er sich so sehr nach dir sehnt. Er will genau das, was du dort versuchst, in dieser Beziehung zu suchen, das will er dir geben, wenn du umkehrst. Das ist was anderes, als zu sagen, das ist Sünde, kehr um. Und es ist die gleiche Botschaft. Aber Gott möchte uns nicht durch sein Strafgericht, sondern durch seine Güte zur Umkehr bringen. Und deswegen müssen wir darauf achten, wie wir prophetische Rede weitergeben. Was ich auch nie machen würde, wovon ich jedem abraten kann, der Eindrücke von Gott empfängt, ist sich hinzustellen, Gott sagt, oder wie man es altertümlich nennt, so spricht der Herr. Weil, nehmen wir an, du liegst falsch. Und du sagst, Gott sagt. Ja, dann ruder mal zurück, wenn du hinterher merkst, das war falsch. Es wird auch leider manchmal gerne benutzt, weil es menschelt ja auch in unseren Kreisen hin und wieder, mal weniger, mal öfter, um jemand anderen was beizupulen. Dich stört irgendwas an demjenigen. Und dann sagst du, Gott sagt dir, das und jenes sollst du lassen. Ja, was soll derjenige dann machen, der davon betroffen ist? Der müsste sich ja quasi gegen göttliche Autorität stellen, wenn er sagt, damit habe ich nichts zu tun. Wir haben das bei uns in Lüneburg und pflegen das wirklich sozusagen, Mensch, wenn wir einen Eindruck weitergeben, ich habe den Eindruck, als wenn Gott sagt, prüf das doch mal für dich. Meine Aufgabe als jemand, der einen Eindruck für jemanden hat, ist Postbote. Nur Postbote. Ich gebe es weiter, da endet meine Verantwortung. Und Gottes Verantwortung fängt an. Denn er ist derjenige, der mit diesem prophetischen Wort, mit dem Menschen, den das betrifft, was macht. Nicht ich. Es ist nicht meine Aufgabe, in demjenigen hinterherzurennen und sagen, hast du das denn jetzt umgesetzt? Das ist nicht mein Job. Dann mische ich mich in Gottes Angelegenheiten. Da sollte man lieber die Finger von lassen, weil der kann das besser. Wenn ihr mal sowas kriegt, was so ermahnend ist für jemanden, dann geht doch damit zu der Gemeindeleitung. Die weiß, wie man damit am besten umgeht. Wie man das am besten rüberbringen kann, dass die Botschaft, die Gott da sagen will, auch rüberkommt. Was wir auch nicht machen und was ich jedem sagen kann, lass die Finger davon, wir sprechen keine Berufung aus. Gott zeigt mir manchmal oder anderen, dass bestimmte Menschen einen bestimmten Ruf haben. So hatte ich für jemanden aus unserer Gemeinde mal vor Jahren einen Eindruck, der gehört in den geistlichen Dienst. Der muss Pastor werden. Was für eine Verschwendung, wenn es nicht wird. Und ich wusste, Gott ruft diesenjenigen. Ich hätte jetzt zu ihm hingehen können, hätte sagen können, mein Eindruck ist, dass du Pastor werden sollst. Aber ich wusste ganz genau, Gott klopft mir auf die Finger und sagt, du, das ist nur fürs Gebet. Ich glaube, ich habe über ein Jahr das immer wieder mal vor Gott gebracht und gesagt, bring ihn in die Richtung her. Du hast es mir gezeigt, bring ihn in die Richtung her. Und irgendwann haben wir uns unterhalten und er meinte, du, bin ja jetzt mit meiner IT-Ausbildung fertig. Ich gehe jetzt, mache jetzt eine Bibelschule, mache jetzt ein Theologiestudium. Mittlerweile ist er Vikar in Mülheim. Und ich meinte nur, schön. Das wusste ich schon seit einem Jahr. Jetzt kann ich es dir bestätigen. Du bist richtig. Ich weiß das schon, habe das schon vor einem Jahr gehört. Und das ist eine große Freude, das dann zu bestätigen und zu unterstreichen. Und das andere wäre eine Überforderung für denjenigen gewesen. Sprecht keine Berufung aus. Denn wir haben eine hohe Verantwortung. Wir sprechen in das Leben von Menschen. Und wir können da Positives, und wenn wir was falsch machen, können wir unglaublich zerstörerisch damit sein. Man muss damit weise umgehen. Deswegen würde ich jedem raten, immer nur ermutigend und aufbauend weitergeben. Wenn du irgendwas anderes bekommst, irgendwas, was negativ ist, runterdrückt, wo du weißt, wenn du es demjenigen ausrichtest, dann zieht es ihn runter, dann richt es nicht aus, weil dann ist es wahrscheinlich nicht mal von Gott. Ganz wichtig ist, Gott redet immer konkret und klar. Wenn du einen konkreten, klaren Eindruck hast, der ermutigend und aufbauend ist, kannst du davon ausgehen, da möchte Gott reden. Der Feind redet immer diffus, mit nicht so greifbaren, irgendwie nebulösen, negativen Gefühlen. Der versucht immer so ein bisschen was Negatives, Zweifelndes, Schwieriges, Unterdrückendes rüberzubringen. Sowas ist nicht von Gott. Solltest du jemals so einen Eindruck irgendwo bekommen, dann kannst du ihn getrost in die Tonne treten. Das ist nicht von Gott. Das ist nicht von Gott. Was wir definitiv auch nie tun werden. Habe ich aber schon erlebt, vielleicht hat einer von euch das schon erlebt, bei irgendwelchen Veranstaltungen, Versammlungen, Konferenzen oder Gemeinden, da sitzen zwei junger Mann, junge Frau nebeneinander, dann kriegen sie von vorne von irgendeinem Propheten oder Propheten in Anführungsstrichen gesagt, ich habe den Eindruck, ihr seid füreinander bestimmt. Wir wissen da gar nichts von. Aber sie machen das, weil sie haben ja eine prophetische Weisung bekommen und am Ende stellt sich raus, die passen überhaupt nicht zueinander. Das knallt ganz schnell. Die sind gar nicht füreinander vorgesehen. Der Streit ist vorprogrammiert, weil sie mega unterschiedlich sind. Und wem geben sie am Ende die Schuld? Gott. Also, solche Dinger würde ich auch nicht in den Bereich Prophetie zählen. Nochmal. Prophetische Gabe ist etwas, nach der wir uns ausstrecken sollen. Das ist keine Möglichkeit nach dem Motto, wir könnten ja mal. Das ist ein Befehl Gottes, den Paulus dort ausspricht. Strebt nach der prophetischen Gabe. Da gibt's keine zwei Meinungen. Da gibt's kein, das gibt's heute alles nicht mehr, aber da sind wir ja unter uns, hätte ich was gesagt, keiner von uns kommt ja auf die Idee, die Gaben haben aufgehört. Aber es gibt auch keine zwei Meinungen nach dem Motto, ach Mensch, ist vielleicht für unsere Gemeinde nicht so dran. Nein, strebt nach der prophetischen Gabe. Streckt euch danach aus. Und warum? Eben weil man die Gemeinde aufbauen kann. Es gibt Menschen, und ich zähle mich manchmal selber dazu, da ist man an einem Punkt, wo man denkt, oh Mann, ich bin sowas von down. Und das Gefühl, beten, alles, das bringt alles nichts. Das Gefühl, die Gebete, die knallen gegen die Decke. schlägst die Bibel auf und sie scheint das langweiligste Buch der Welt zu sein. Du kommst nicht weiter, du bist irgendwie niedergeschlagen. Wie ist das, wenn in dem Moment du ein prophetisches Wort kriegst, wo Gott dich an irgendeinen Bibelvers erinnert und es ist, als wenn jemand das Licht anmacht bei dir. Plötzlich siehst du wieder klar. Plötzlich denkst du, oh Mann, keine Ahnung, was das jetzt war, aber Gott ist wieder da. Ich bin wieder in Beziehung mit ihm. Endlich! Dafür ist die prophetische Gabe unter anderem da. Oder für den Menschen bei Aldi an der Kasse. Für deine Arbeitskollegen und Freunde. Das Beispiel habe ich gestern schon gebracht und ich bringe es nochmal. Ich bin regelmäßig, letztes Jahr nicht, aber sonst, mit einem Team von der ANSCA, von der ELEM Hamburg, auf der Esoterikmesse in Hamburg. Machen da so Angebote, ne, auf so einer ESO-Messe kostet alles. Und wir teilen dann aus Gutschein für gratis prophetisches Gebet. Die Leute rennen uns die Türen ein, wenn wir welche hätten. Also da sind drei Plätze, also drei Möglichkeiten zu sitzen. Ne? Zwei Leute beten, einer für den man betet. Die sind eigentlich ab einem bestimmten Zeitpunkt dauerbesetzt bis Ende der Messe. Bis abends die Tore schließen. Die Leute nehmen das wahr. Und Gott spricht, das ist meine Erfahrung, auf so einer Esoterikmesse. Und das haben wir im Austausch unter uns mal gemacht im Team und festgestellt, dass wir es alle so wahrnehmen, in einer Deutlichkeit prophetisch in Leben hinein, wie wir es in den Gottesdiensten nicht erleben. Warum? Gott will Beziehung. Gott will immer nur eins. Er will Beziehung zu seinen geliebten Menschen, will sie mit Jesus in Verbindung bringen, der am Kreuz von Golgatha sein Blut vergossen hat, damit wir leben können, damit wir unsere Schuld vergeben können. Und da ist ihm jedes Mittel recht. Und das tut er auf der Esoterikmesse. Schickt Christen dahin, wo andere Christen sagen würden, bäh, da geht man nicht hin. Doch, da geht man hin. Weil das Leben zu retten gilt. Und Gott schaltet sich ein und spricht. Und mich hat das so überwältigt teilweise. Ich saß das eine Mal zusammen mit jemandem und einer Frau und der hatte Prophetien rausgehauen, wo ich dachte, meine Güte, hier geht's aber gerade ab. Sehr konkret, sehr klar. Man kann das manchmal schon am Wortlaut einfach hören, ob etwas aus den Fingern gesogen ist oder nicht. Das war definitiv sehr, 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 sehr klar und deutlich Gottes Reden. Und ich saß da und hatte nur ein Wort, zwei Worte im Kopf und dachte nur, was? Das sage ich nicht. Ich hatte nur Hamster Benny. Ja, ich kam mir so dämlich vor. Hamster Benny. Ja, hallo? Der haut hier gerade die dicken prophetischen Eindrücke raus. Und du gibst mir Hamster Benny. Ich glaube, ich habe mich verhört. Das warst du gar nicht, Gott. Das kann gar nicht sein. Das ist so ein... Aber ihr wisst, wie es ist, wenn man mit Gott diskutiert. Man zieht immer den Kürzeren. Letztlich hat er mich dazu gebracht, auch wenn ich mir so albern vorkam, und ich mir ein Loch gewünscht hätte, in dem ich hinterher ganz schnell verschwinden kann, wenn ich das ausgerichtet habe. Er hat mich dazu gebracht, das zu sagen. Ich habe gesagt, du, pass auf, ich habe nur zwei Worte. Prüf das echt, weil ich kann damit jetzt gar nichts anfangen. Hamster Benny. Könnt euch nicht die Reaktion vorstellen. Die fing an zu heulen. Die hat sowas angefangen zu flennen. Rotz und Wasser. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Was habe ich denn jetzt gemacht? Und dann konnte man irgendwann unter dem Weinen hören, Benny war mein Hamster, als ich Kind war. Und dann hat Gott gesprochen. Und hat gesagt, siehst du, Gott gebraucht mich Fremden, ich kenne dich überhaupt nicht, um dir zu sagen, ich kenne dich, seit du Kind bist und ich liebe dich über alles. Und ich will mit dir in Kontakt treten. Ich will mit dir leben. Ich will, dass du zu mir findest. da die Ermutigung an euch ist, wenn ihr Eindrücke bekommt und sag ich, ihr seht einen roten Punkt, ja, und denkt, na, roten Punkt, kann ich damit anfangen? Seid so mutig und sprecht das aus. Ihr dürft Fehler machen, wenn ihr falsch liegt, so what? Aber denkt an Hamster Benny. Ja? Nichts kann zu peinlich sein in euren Augen, und es ist auch nicht eure Aufgabe und auch nicht meine Aufgabe, zu bewerten, was ich höre, ob es denn von Gott ist oder nicht. Und wenn euch das albern vorkommt, sagt es trotzdem. Mehr als, dass es vielleicht wirklich falsch ist, kann euch ja gar nicht passieren. Aber was wäre passiert, wenn ich nicht Hamster Benny gesagt hätte? Und Gott hätte irgendwelche anderen Chancen genutzt, um dieser Person in Kontakt zu kommen. Aber seine erste Wahl wäre das gewesen. Deswegen seid mutig beim Aussprechen prophetischer Eindrücke, weil mehr als was falsch machen, könnt ihr nicht. Mehr als euch zum Clown machen, kann euch nicht passieren. Ja und? So what? Das ist nicht so schlimm. Aber wir sollten diese Gabe nutzen. In einer Welt, wo Esoterik boomt, wo der Satan alle Angebote auftischt, um Übernatürliches rüberzubringen. Und Leute, er bringt daraus rüber, was die Leute wirklich schwer beeindruckt und sie bindet. Wo die Menschen denken, boah, hier passiert was. Ja? Da müssen wir als Christen, die den Heiligen Geist haben, doch erst recht das in Anspruch nehmen, von dem Jesus sagt, das sollen wir, strebt nach der prophetischen Gabe. Wir haben das Echte und nicht die Fälschung. Was vom Satan kommt, ist, um mit Donald Trump zu reden, Fake News. Wir haben das Echte. Und wir haben die Verantwortung und die Freude, das weitergeben zu können. Deswegen streckt euch danach aus. Vor uns liegt ein Abenteuer, bei dem es gilt, Menschen zu retten. Auch durch prophetisches Reden. Nicht nur durch prophetisches Reden, sondern auch durch evangelistische Veranstaltungen wie euer toller Wellnessabend, von dem ich gehört habe, oder andere. Aber auch durch prophetisches Reden. Und umso mehr brauchen wir das, als dass man häufig sich mit Leuten, die Jesus nicht kennen, abmüht, sie verbal davon zu überzeugen, dass es Gott gibt und dass sie ihn brauchen. Aber wenn du ein prophetisches Wort raushaust von Gott, was denjenigen trifft ins Herz, dann brauchst du nicht mehr drüber reden, ob es Gott gibt. Dann bist du an dem Punkt, mit ihm drüber zu reden, wie lernt man diesen Gott denn kennen und warum will der ausgerechnet mich? Und was muss ich dafür tun? Wir sparen uns eine Menge Arbeit damit. Allein schon deswegen. Wir sollten mit den Funden wuchern. Gott hat gesagt, ihr seid gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel. Lass uns das in Anspruch nehmen und leben. Und uns bewusst machen, auch wenn sich das manchmal anfühlt, als wären wir arme Bettler, dass wir eben gar keine armen Bettler sind, sondern reich beschenkt mit allem, was wir brauchen für unser geistliches Leben und um diese Welt zu erreichen für Jesus. Und ganz konkret, streckt euch aus nach der prophetischen Gabe. Amen.